Den Predigttext für heute, der kommt erst später, aber so viel verrate ich. Es geht heute um die erste Gemeinde, die frühen Christen, so werden sie auch genannt. In der Apostelgeschichte, da bekommen wir einen Einblick in die Anfänge der Kirche und wie das Leben der Kirche am Anfang so aussah. Die ersten Schritte des Christentums, nachdem Jesus nicht mehr auf der Erde war, sondern in den Himmel aufgefahren ist. Und das sind nicht bloß historische Informationen. Hätte der Glaube damals keine Verbreitung gefunden, hätten die Jünger den nicht weitergegeben. Also hätten sie nicht das Leben riskiert und wären sie nicht so vom Glauben bewegt gewesen, dass sie ein angenehmes Leben aufgegeben hätten, um den Glauben weiterzugeben, dann hätte es kein Christentum gegeben. Wenn der Funke von Jesus nicht auf die Jünger übergesprungen wäre, dann hätten die Jünger keinen Glauben gehabt und den auch nicht an andere weitergegeben. Aber das waren ja nicht nur die Jünger. Zuerst waren das ja die Frauen am Grab Jesu, wo ihnen klar geworden ist, wie unendlich groß Gottes Liebe und seine Güte ist. In den Texten wurde uns überliefert, dass sie dort am Grab Jesus gesehen haben. Und wenn du jetzt skeptisch bist und sagst, die haben Jesus gesehen, das kann ich mir so nicht vorstellen. Was auch immer da passiert ist, es hat die Frauen so sehr bewegt. Tja, Seite 2. Kurzer Spannungsbogen, ne? Seid ihr bereit? Es hat sie so bewegt, dass das bedeutsamste Ereignis in ihrem Leben war. Und als die dann ganz aufgeregt davon erzählt haben, wurden sie erstmal für bescheuert gehalten. Für verrückte Weiber. Die wurden nicht fröhlich aufgenommen und man hat dann mit ihnen gefeiert. Auch die anderen waren erstmal skeptisch. Die Frauen hatten also nichts davon, dass sie erzählt haben, was ihnen passiert ist, ganz im Gegenteil. Auch den Jüngern ist Jesus erschienen. Und dann haben die geglaubt und dann auch den Frauen geglaubt. Und wenn du jetzt auch hier skeptisch bist und dir denkst, Jesus ist nach seinem Tod erschienen, das geht doch gar nicht. Was auch immer da passiert ist, auch die Jünger haben danach ihr ganzes Leben dafür eingesetzt, dass möglichst viele davon erfahren und zum Glauben kommen. Sie haben ihr Leben dafür riskiert. Sie wurden beschimpft und bespuckt und verprügelt und einige wurden ermordet. Aber sie haben sich nicht von ihrem Weg abbringen lassen. Vielleicht, weil sie selber wussten, wie es ist, wenn man nicht glaubt, denn sie haben ja den Frauen auch nicht geglaubt. Sie wussten, wie schwer es ist, dann zum Glauben zu kommen. Vielleicht, weil sie wussten, dass Gott hinter dieser Botschaft steht. Und sie konnten nicht anders, als dann die gute Botschaft verbreiten, damit möglichst viele Menschen ihr Leben Gott anvertrauen, weil Gott Jesus von den Toten hat auferstehen lassen. Und wie auch immer das passiert ist, Gott hat mehr Mittel und andere zur Verfügung, als wir uns vorstellen können. Die Jünger mussten die Botschaft verbreiten, die Frauen mussten die Botschaft verbreiten, damit du dein Vertrauen auf Gott setzt und im Vertrauen auf ihn lebst und wenn eines Tages deine letzte Stunde dann kommt, du im Vertrauen auf Gott stirbst und du keine Angst davor haben brauchst, was danach passiert, denn Jesus ist für dich gestorben und hat alles für dich getan, damit du das Leben nach dem Tod mit Gott verbringst und mit allem, die zu ihm gehören. Hätte es nicht die erste Kirche gegeben, und hätten nicht die ersten Christen den Weg in die Gemeinde gefunden und hätten nicht die ersten Gläubigen weitere Menschen in die Gemeinde mitgebracht, dann wäre diese kraftvolle Bewegung nicht entstanden. Dann gäbe es heute kein Christentum. Denn von nichts kommt nichts. Und diese Bewegung kam von Gott und sie kommt immer noch von Gott. Für die psychologisch Interessierten und die Gebildeten unter uns Wenn du versuchen willst zu deuten, was den Frauen und den Jüngern da passiert ist, dann kommt man auch psychologisch nicht weiter. Denn ja, es gab in der Antike auch Erscheinungen von Toten. Also es gibt Erzählungen und Geschichten, da sind Tote den Lebenden erschienen. Aber das war niemals etwas Verheißungsvolles oder ein freudiges Ereignis. Kulturell war das so, ein Totensehen bedeutet, dass auch du bald sterben musst. Ein Toten zu sehen, das war in der griechischen Kultur und auch im Alten Testament ein Vorbote des Todes. Im Alten Testament ist da berühmt und bekannt die Erzählung von der Hexe von Endor. Also wenn du meinst, dass das mit den Erscheinungen ein Hirngespinst war, eine Halluzination oder eine Illusion, also etwas, das man wie die Elemente von einem Traum, wie ein Symbol erklären kann und deuten könne, dann klappt das nicht. Denn dann hätten die Frauen und die Jünger panisch, schreiend wegrennen und sich verstecken müssen. Vor Angst, bald sterben zu müssen. Aber das Gegenteil ist passiert. Sie sind fröhlich aus ihren Verstecken rausgekommen und haben gefeiert und von Jesus erzählt. Kulturell gesehen ist also erst seit der Auferstehung es so, dass der Tod in der Erscheinung Jesu seinen Schrecken verloren hat. Bei Paulus im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel liest man, dass Jesus noch vielen, vielen anderen erschienen ist. Und die haben es auch weitergesagt und haben das gefeiert und haben dann die erste Gemeinde in Jerusalem gegründet. Ohne die erste Gemeinde hätte es keine zweite Gemeinde gegeben und keine dritte und keine vierte. Die Jünger und die Frauen stehen für die Botschaft mit ihrem Leben. Und viele haben für diese Botschaft ihr Leben gelassen, so wie zum Beispiel Stephanus, der Diakon, der ermordet wurde, weil er von Jesus erzählt hat. Und wenn du denkst, gut, dann war das eben eine verrückte Truppe, die damals beisammen saß und sich hat steinigen lassen, wenn es eben dazu kam. Wir wissen ja, dass es solche Sekten gibt und gab, die sogar den Selbstmord von den Anhängern fordern. So ein Gruppenzwang, dem einige arme Menschen sich nicht entziehen können und dann Opfer einer solchen Sekte werden. Aber die Missionare, zum Beispiel wie Paulus, die sind ja quer durch die ganze Welt gezogen. Sie standen nicht unter diesem Gruppenzwang. Ein bisschen Wind ist auch mal gut. Also wenn du annehmen willst, dass der Gruppenzwang es gewesen wäre, dann klappt das bei Paulus nicht und den anderen Missionaren. Sie gingen nach Jerusalem und dann wieder in die Welt und kamen wieder zurück nach Jerusalem und gingen wieder raus zur nächsten Missionsreise. Sie waren frei, sie konnten tun und lassen, was sie wollten. Und das, was die ersten christlichen Missionare wollten, war möglichst viele Menschen zum Glauben und zum Vertrauen zu Gott zu rufen, darin zu bestärken, dass Jesus den Tod besiegt hat und jeder, der an ihm hängt, mit ihm in Ewigkeit leben wird. Und alle Schuld, alles, weswegen du dich fürchten könntest, wenn du deinem Schöpfer gegenübertrittst, Jesus am Kreuz weggeräumt hat. Das gilt für jeden und für jede, der glaubt. In der Apostelgeschichte wird dieser wichtige Schritt in der Geschichte einfach mal beschrieben. Ohne die ersten Christen wären wir heute nicht hier. Deswegen ist es spannend zu sehen, wie die erste Gemeinde funktioniert hat, wie die ersten Christinnen und Christen ihre Gemeinde gebaut haben. Und auch das ist wichtig, denn wenn die Gemeinde sich früh zerstritten hätte und es Zank gegeben hätte, Streit an der Tagesordnung war, dann hätte sie wohl kaum eine solche Strahlkraft gehabt. Denn die Gemeinde war anziehend. Täglich kamen neue Menschen dazu und kamen zum Glauben. Also konnte man in diese Gemeinde guten Gewissens seine Freunde und seine Bekannte mitbringen. Ich lese aus Apostelgeschichte 6, die Verse 1 bis 7. In diesen Tagen aber, als die Zahl der Jünger zunahm, erhob sich ein Murren unter den griechischen Juden in der Gemeinde gegen die Hebräischen, weil ihre Witwen übersehen wurden bei der täglichen Versorgung. Da riefen die 12, die Menge der Jünger zusammen und sprach: Es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und zu Tische dienen. Darum, liebe Brüder, seht euch um nach 7 Männern in eurer Mitte, die einen guten Ruf haben und voll Geistes und Weisheit sind. Die wollen wir bestellen zu diesem Dienst. Wir aber wollen ganz beim Gebet und beim Dienst des Wortes bleiben. Die Rede gefiel der ganzen Menge gut, und sie wählten Stephanus, ein Mann voll des Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nikanor und Timon und Parmenas und Nikolaus, den Proselyten aus Antioch. Diese stellten sie vor die Apostel, die beteten, legten ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes breitete sich aus, und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Welche Überschrift würdest du diesem Text geben? Vielleicht der erste öffentliche Konflikt. Der erste öffentliche Konflikt entspringt bei der Verteilung von Lebensmitteln und anderen, was man im Alltag so braucht. Die Gemeindemitglieder haben zusammengelegt, um auch die Armen versorgen zu können. Und das wäre auch möglich, aber es gab einen Fehler dabei. In der Gemeinde gab es 2 Gemeindeteile. Die einen stammten aus Israel, die meisten sogar aus Jerusalem, waren also echte Locals. Die anderen kamen aus anderen Teilen Europas, denn die Juden lebten überall in Europa verteilt und hatten später in ihrem Leben dann oft den Wunsch, wieder zurück nach Jerusalem zu kommen, ihren Lebensabend in der Stadt Jerusalem zu verbringen, der Stadt Gottes. Und das taten sie dann auch und kamen zurück. Und dort sind sie dann zum Glauben an Christus gekommen. Und die sprachen dann meistens nicht mehr Aramäisch, also die Sprache des damaligen Israels, sondern Griechisch. Das war die Lingua Franca, so wie das heutige Englisch. Und oft starben dann die Männer eben zuerst. Als Witwe war es damals dann schwer, den Unterhalt zu bekommen. Man war dann auf den Rest der Familie angewiesen. Und wenn die nicht da waren, weil die noch woanders in Europa lebten, eben auf das übrige soziale Netzwerk. Die griechischen Witwen waren nur eben keine Ansässigen, kein Platzhirsch, den man überall kannte. Und wenn man jemand ist, den man nicht überall kennt, dann wird man leicht übersehen. Und daraus kam dann dieses Murren, wie es im Text steht. Die griechischen Witwen wurden übersehen und murrten, also sagten es nicht direkt den Aposteln oder jemand, der verantwortlich war, machten kein Geschrei, sondern sprachen darüber mit anderen. Und der sagte es weiter und die sagten es weiter. Man kann sich vielleicht vorstellen, wie das wohl funktioniert hat. Dann bekamen die Apostel davon Wind. Sie hatten die Witwen ja übersehen. Bisher hatten sie sich darum gekümmert, Lebensmittel und dergleichen auszugeben. Denn es ist der Auftrag, den sie von Gott bekommen hatten, sich der Armen anzunehmen. Denn schon im Alten Testament spricht Gott immer wieder durch die Propheten, dass man sich um die Armen und um die Witwen und um die Waisen kümmern muss. Weil sich so Gottes Liebe und seine Gerechtigkeit zeigt und die soll sein Volk widerspiegeln. So sah also das erste Problem der Gemeinde aus und die Gemeinde hätte daran zerbrechen können. Jede Gemeinde hätte daran zerbrechen können, nur dass dann nicht eine Gemeinde zerbrochen wäre, sondern die gesamte Kirche. Denn größer war die Kirche damals noch nicht als die Gemeinde in Jerusalem. Die Lösung, die die frühe Kirche für dieses Problem gefunden hatte, lautet nicht: Ja, dann sollen die Apostel eben besser arbeiten oder mehr arbeiten. Nein, die Lösung für das Problem der Gemeinde lautete: Wir brauchen Menschen, die im Glauben stehen und Gottes Liebe weitergeben, indem sie sich engagieren und einbringen. Für diesen Dienst gab es dann einen Namen: Diakon. Diakon bedeutet einfach nur Diener oder Helfer. Diakonie ist also Hilfe oder Dienst. Dienen und helfen ist etwas Ehrenhaftes. Dadurch, dass die Gemeinde sich dieses Verteilungsproblems angenommen hat, hat sie ganz neue Kräfte freigesetzt. In diesem Fall waren es 7 Männer, die sich engagiert haben. Und der Text zeigt uns, was dann passiert ist. In Vers 7: Und das Wort Gottes breitete sich aus. Und die Zahl der Jünger wurde sehr groß in Jerusalem. Es wurden auch viele Priester dem Glauben gehorsam. Mit den Diakonen, die sich engagierten, und den Aposteln, die auch ihren Dienst taten, und der Gemeinde, die das unterstützte, wuchs die ganze Gemeinde. So sieht eine gesunde Gemeinde aus. Sie nimmt sich Gottes Auftrag an. Damals war es die Verkündigung und die Versorgung der Armen. Und dann nimmt eine gesunde Gemeinde die Probleme, die es in ihrem Bereich gibt, wahr, statt sie zu verschweigen. Und dann findet sie Lösungen und verteilt die Aufgaben auf verschiedene Schultern. Und die gesamte Gemeinde unterstützt das. Die Diakone übrigens verkündigen auch. Zum Glauben anzuregen ist nicht allein Aufgabe der Apostel, ganz im Gegenteil. Die Diakone sind nur gute Diakone, weil sie im Glauben an Gottes Liebe ihren Dienst tun und Gottes Liebe weitergeben und deutlich machen, warum sie tun, was sie tun. Alles, was die Gemeinde tut, soll dazu dienen, Gottes Liebe weiterzugeben, in Wort und Tat. Und das ganz gleich, ob du Buchhaltung machst oder einen Stuhl vom Kirchplatz ins Gemeindehaus trägst. Von den allerersten Christinnen, die für ihre Berichte für bescheuert gehalten wurden, über die Jünger, denen man das Leben schwer gemacht hat, bis zu dir hat die frohe Botschaft sich verbreitet. Um diese Botschaft geht es, denn in ihr erfährst du von der Liebe Gottes, die dein Leben trägt und die den Tod überwunden hast. Wie hast du eben den Text von den Diakonen und der Verteilung eben überschrieben? Vielleicht vom Ende her und sowas wie die glorreichen Sieben. Aber das klingt mehr nach Western als nach Nahem Osten. Vielleicht sowas wie die Probleme der frühen Christen. Aber es passt auch nicht so gut. Es klingt auch nicht nach froher Botschaft. Also meine Überschrift dafür lautet: Jesus lebt, mach mit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen in Christus Jesus. Amen.